Ich denke, wir fangen einfach mal an. Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr es auch schon um 12 her geschafft habt. Mein Name ist Frank Rosengart. Ich bin aus dem Chaos Computer Club Berlin, wohne zwar jetzt seit einer Weile in Zürich, aber fühle mich irgendwie schon noch dem CCC Berlin zugehörig und habe da in der letzten Zeit mit Frank Rieger, Konstanze Kurz und noch ein paar anderen hauptsächlich oder habe mich um das Thema Datenbrief gekümmert. Der Datenbrief ist zugegeben ein etwas radikaler Ansatz, ist auch derzeit nur ein Diskussionsansatz oder einfach ein erster Schritt, um die Diskussion mal anzustoßen. Ich möchte jetzt in der nächsten Stunde gern die Idee des Datenbriefs einmal vorstellen, was es ist, was es damit auf sich hat. Auch kurz beleuchten, was wir jetzt derzeit schon an Auskunftsmöglichkeiten haben gegenüber Firmen und Behörden, was unsere Daten angeht. Die konkreten Forderungen des CCC hinsichtlich des Datenbriefs vorstellen und auch mal kurz darüber berichten, einerseits, was uns so an Kritik entgegengekommen ist, wie es von der Politik aufgenommen wird, von der Öffentlichkeit und wie die ganze Sache jetzt möglicherweise weitergeht. Und ich denke, dass wir danach auch noch genug Zeit haben für Fragen und Diskussionen, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass es die auf jeden Fall geben wird, weil wir auch, ja, denke ich mal, dass es also schon noch mal ein ziemlicher Umschwung im Datenschutzrecht wäre oder einfach ein wichtiger Schritt oder ein großer Schritt, um die Möglichkeiten des Bürgers hinsichtlich seiner Daten zu stärken. Was wir machen wollten, ist das Gewicht umschieben von derzeit, ich bin der Bürger als Bittsteller gegenüber Firmen, was meine Daten angeht. Das heißt also, Firmen und Behörden können mit meinen Daten erstmal eigentlich schalten und walten. Es gibt zwar Grenzen, die das Datenschutzgesetz, entweder die Länderdatenschutzgesetze oder das Bundesdatenschutzgesetz setzen, aber diese Grenzen, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, sind ziemlich weit. Da ist eine ganze Menge Spielraum, um ziemlich gute Geschäfte zu machen mit Daten. Der Datenhandel, der kommerzielle Datenhandel bringt immer noch Millionengewinne ein. Das ist ein wahnsinniges Geschäft. Und für uns war es wichtig im ersten Schritt, dass jeder Bürger erstmal weiß, wer überhaupt Daten hat. Das heißt also, was ist da draußen? Wenn man rumfragt, die Leute haben vielleicht so eine diffuse Ideen, so ja, irgendwie Behörden, Meldestelle, Schufa, klar, wer einen Facebook-Account hat, da weiß man dann, okay, die haben irgendwie Daten von mir. Aber es gibt einfach noch einen riesigen Bereich von Firmen, die Daten irgendwie haben, die was mit meinen Daten tun und mich auch gar nicht unbedingt darüber informieren müssen, dass sie was mit diesen Daten tun. So, und das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall aufweichen wollen. Das heißt also, dass wir sagen, okay, die Bürger sollen einfach mündig werden, sie sollen wissen, wer hat Daten, wer tut was mit meinen Daten. Anderer ganz wichtiger Punkt oder ein wichtiges Argument für den Datenbrief aus unserer Sicht ist, dass derzeit das Aufbewahren, das langfristige Aufbewahren von Daten günstiger ist als das Löschen. Das liegt einfach da drin, dass so Löschprozesse, Löschvorgänge, darüber muss man diskutieren. Also wer selbst vielleicht mal in einer Firma arbeitet, die mit was mit personenbezogenen Daten zu tun hat, sei es Kundendaten, Newsletter, was auch immer, überlegt man dann, okay, wie lange brauchen wir denn die Daten? Ja, keine Ahnung, Marketing, ja, können wir immer mal wieder brauchen. So. Also es gibt einfach keine, wenn man sagt, okay, 12 Monate, 6 Monate, 2 Jahre, ja, wissen wir auch nicht, wie sollen wir das jetzt irgendwie festlegen? Ja, genau, das ist das Problem. Und gerade an diesen Diskussionen merkt man, dass es in Firmen eigentlich überhaupt gar keine Datenschutz- oder Datenhygienekultur gibt, sondern es sind einfach Daten, die sind so Festplatten, ja, mein Gott, 2 Terabyte, 120 Euro, fassen halt einfach jede Menge Daten drauf und es gibt überhaupt keinen Grund dafür, irgendwelche Daten mal zu löschen. Auch die gesetzlichen Regelungen sind da ziemlich vage, sondern man darf die Daten nur so lange aufbewahren, wie man sie braucht. Aber wie lange braucht man eigentlich Daten? So, und diese Frage lohnt es sich gar nicht zu stellen, weil einfach diese Frage zu stellen und zu beantworten, wird gleich unglaublich teuer. Da muss man in Firmen riesige Prozesse anstoßen. Da muss man dann irgendwie stundenlange Meetings führen mit den Marketingleuten, mit dem Konzerndatenschutzbeauftragten. Das ist alles Elend. Wir sind der Meinung, dass es in Firmen deswegen einfach auch keine Datenhygienekultur gibt, weil diese Diskussionen einfach nicht geführt werden, weil niemand will sich damit nass machen. Man müsste da irgendwie den Spielverderber irgendwie spielen, indem man sagt, okay, wir wollen die Daten jetzt aber löschen oder wir müssen sie löschen. Und die Idee ist, dass einfach mit diesem Datenbrief oder mit diesem jährlichen Informationsbrief ein Anreiz geschaffen wird, ein finanzieller Anreiz geschaffen wird, mal darüber nachzudenken, brauchen wir diese Daten wirklich noch? Also indem man einfach sagt, okay, dieses Datenhalten wird mit einem gewissen Aufwand versehen, nämlich die Informationspflicht einfach. Und damit bekommt die Aufbewahrung bekommt plötzlich einen Wert, also diese langfristige Datenhaltung. Könnte sowas vielleicht auch bezeichnen als eine Art Datenspeichersteuer oder so. Also das wäre jetzt so ein praktisch eine indirekte Forderung oder sowas davon, dass man sagt, okay, wir wollen einfach das langfristige Datenspeichern von personenbezogenen Daten irgendwie finanziell unattraktiv machen. Die Idee ist eigentlich gar nicht so neu. Es gab schon vor fast 5 Jahren oder sowas mal eine erste Diskussion dazu oder ersten Workshop vom Föbut aus Bielefeld und von Stop 1984. Die haben damals schon auch mal ein paar Sachen formuliert. Jetzt allerdings, nach den Datenskandalen der letzten Jahren, waren wir der Meinung, okay, jetzt ist genau der Zeitpunkt, um mal Nägel mit Köpfen zu machen, sowas politisch einzufordern, mal konkret zu formulieren oder zumindest mal die Diskussion anzustoßen. Und unser Ansatz war, dass wir nicht versuchen, gleich einen konkreten Gesetzentwurf im perfekten Juristendeutsch zu formulieren, sondern eigentlich erstmal mit Maximalforderungen in die Diskussion zu gehen und das auch wirklich so zu formulieren, so umfassend, dass es möglichst wenig Ausnahmemöglichkeiten gibt, möglichst wenig Schlupflöcher für die Firmen und Behörden, sich da irgendwie rauszuwinden aus dieser Informationspflicht. Das war so ein bisschen der Hintergrund, wie es dazu gekommen ist. Ein kleiner Exkurs, was wir eigentlich jetzt schon haben als Bürger an Auskunftsmöglichkeiten, wenn ich wissen will, was eine Firma an Daten von mir hat, dann habe ich nach dem Bundesdatenschutzgesetz § 19 für Behörden oder § 34 für nicht öffentliche Bereiche, für nicht öffentlichen Bereich, also für Firmen, kann ich einen Antrag stellen, dass ich Auskunft über meine gespeicherten Daten bekomme. Da haben wir aber genau das Problem. Das geht natürlich nur dann, wenn ich weiß, welche Firma genau Daten über mich hat. So bei der Schufa, gut, kann man es mal auf Verdacht passieren, die werden schon Daten über mich haben. Bei allen anderen zigtausend Firmen in Deutschland weiß man das nicht. Auch bei Behörden sollte man eigentlich meinen, dass ich weiß, welche Behörden Daten über mich haben. Meldestelle, keine Ahnung, vielleicht ein zentrales Passregister, Führerschein, Kfz, was auch immer. Aber möglicherweise gibt es ja doch noch so die eine oder andere Überraschung. Es ist sogar interessanterweise im Bundesdatenschutzgesetz in § 19a oder 33 jeweils wieder für Behörden oder Privatwirtschaft sowas wie ein kleiner Datenbrief vorgesehen, ich habe es mal so genannt, dass man sagt, okay, werden Daten ohne Kenntnis des Betroffenen erhoben, so ist er von der Speicherung der Identität der verantwortlichen Stelle sowie über die Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zu unterrichten. Das Problem ist aber, es gibt da einen riesigen Ausnahmekatalog und man muss schon dann nicht mehr informieren, wenn man davon ausgehen kann, dass der Bürger weiß oder der Betroffene weiß, dass die Daten über ihn gespeichert sind. So, und kann ja eigentlich immer von ausgehen. So. Das ist, oder dass er auch nichts dagegen hat möglicherweise. Also es ist einfach eine wahnsinnig lange Liste und man kann sicher sein, also weil sonst hätten wir einfach jedes Jahr hunderte von Datenbriefen. Deswegen haben wir das Problem, dass da eigentlich immer von diesen einen Ausnahmen einen zutrifft und die Firmen und Behörden sich da sehr gut rausreden können. Insofern glaube ich, dass diese Auskunftsmöglichkeit, also das wissen wir auch, dass die Auskunftsmöglichkeit in der Praxis kaum genutzt wird. Das hat auch damit zu tun, dass ich einen ziemlich hohen Aufwand treiben muss. Das heißt, ich muss erstmal schauen, wer ist überhaupt die verantwortliche Stelle. Das ist ein Begriff aus dem Datenschutzrecht. Das ist also die Stelle, die letztendlich Herr über die Daten ist, also die diese Daten verwaltet. Das muss nicht unbedingt die technische Stelle sein. Also es gibt ja den Begriff Datenverarbeitung im Auftrag. Das heißt, ich kann also eine andere Firma mit der Verarbeitung beauftragen. Die verantwortliche Stelle ist aber die, die letztendlich dann auch dafür gerade steht, dass diese Daten nicht abhanden kommen oder dass damit nichts passiert. Eine andere Möglichkeit, ein bisschen einen Einblick in die Datenverarbeitung von Firmen zu bekommen, ist das öffentliche oder teils öffentliche Verfahrensverzeichnis. Das ist eine Sache, die kaum bekannt ist. Das ist ein Verzeichnis, eine Liste, eine Übersicht von den Datenverarbeitungsvorgängen, die in der Firma passieren. Firmen, die ja, so im Datenhandel sind oder halt irgendwas besonderen Aufsichtspflichten unterliegen. Die müssen das auch zumindest dem Datenschutzbeauftragten öffentlich machen. Viele Firmen, könnt ihr auch mal googeln, viele Firmen haben das auf der Webseite. Es ist streckenweise informativ, meistens aber nicht. Da steht dann sowas wie Zweckbestimmung der Datenerhebung, Verarbeitung und Nutzung. Die Firma XY verarbeitet und nutzt im Rahmen ihres Geschäftszwecks Daten. Punkt. So. Also das ist okay. Oder Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Daten erhält. Das sind Kunden, Mitarbeiter, Geschäftspartner, öffentliche Stellen, Vertragspartner und Lieferanten, soweit es die gesetzlichen Bestimmungen fordern oder zulassen. Also ja, das haben wir uns schon fast gedacht. So. Also das ist die, viel mehr kommt da meistens nicht bei rüber. Ist es eine Sache, dass man die, also das Verfahrensverzeichnis soll einfach so einen schnellen Überblick geben, okay, was tun die eigentlich mit Daten, was ist der Geschäftszweck, wobei es dann meistens auch nur heißt, im Rahmen des Geschäftszwecks werden die Daten, verarbeitet. Also es ist eigentlich, war mal ganz gut gemeint, aber ist eigentlich ein Ansatz, der mir als Verbraucher oder als Betroffener nicht so wirklich weiterhilft, zumal es ja auch wieder voraussetzt, dass ich erstmal weiß, bei welcher Firma ich überhaupt nach dem Verfahrensverzeichnis fragen muss oder auf der Webseite vielleicht danach suchen muss. Der Datenbrief ist zu verstehen wie eine Art Kontoauszug für Daten. Was wir wollen, ist, dass Behörden und Firmen einmal im Jahr mich als Betroffenen schriftlich darüber informieren sollen, welche Daten, also zum einen, dass sie Daten über mich haben und welche Daten es sind. So, und dann natürlich, also da kommt dann noch gleich der Einwand. Ich muss auch dazu sagen, wir sind in der Diskussion jetzt mittlerweile ein Stückchen weiter, als wir Anfang des Jahres waren, als wir die Diskussion angestoßen haben, als wir auch erstmal die Forderungen publik gemacht haben. Frage, also wie sieht dieser Datenbrief konkret aus? Komme ich aber später zu. Ich habe schon gesagt, wir haben diese Paradigma-Umkehr, das heißt, also bisher war das eigentlich so, dass der betroffene Bürger wie so eine Art Bittsteller war, das heißt, ich musste mich an diese Firma wenden, musste da hinschreiben, bitte liebe Firma, haben Sie vielleicht Daten über mich? Und dann sagen sie, ja, das könnte sein, wir brauchen aber erstmal eine Kopie von Ihrem Personalausweis, dass Sie es wirklich sind. Ein paar Firmen sind noch 30, gehen weiter, ja, dann müssen jetzt erstmal irgendwie per Post identifizieren, dass Sie das wirklich sind, bevor wir Ihnen die Daten schicken können. Und also Postident-Verfahren ist ein Verfahren, wo ich mit meinem Personalausweis zum Postamt gehen muss und da dem Schaltermitarbeiter belegen muss, dass ich es wirklich bin und dann wird meine Identität geprüft. Ist also ein ziemlich nervenaufreibendes Verfahren. Die Idee ist, dass wir dieses Verfahren umkehren, dass jetzt der Aufwand nicht mehr bei mir als Betroffener liegt, sondern tatsächlich bei der Firma oder bei der Stelle, die diese Daten über mich hat. Die Idee ist auch, dass wir die Datenverarbeitung und vor allem auch die Weitergabe von Daten transparent machen. Das heißt also, dass wir diesen Datenbrief auch nicht nur so einen Snapshot haben, also einen aktuellen Stand, sondern auch noch eine Information darüber, wo sind Daten vielleicht noch dazugekommen, aus welchen Quellen, wo sind Daten weitergegeben worden, was ist damit gemacht worden und ja, was findet möglicherweise auch noch an zusätzlichen Datenverarbeitungsvorgängen statt, also dass man das einfach alles transparent macht. Die Verpflichtung soll erstmal gelten für alle Behörden und Firmen. Das haben natürlich erstmal so die ganzen kleinen Werbler aufgeguckt und haben gesagt, für mich auch, aber ich habe doch nur 100 Kunden oder so. Oder auch der Verein, der sagt, boah, wir haben ja so eine Vereinsmitgliederdatenbank, mit 30 Mitgliedern sind wir jetzt auch davon betroffen. Sondern sagen, ja, warum nicht? Also letztendlich sind es manchmal die kleinen Firmen oder auch Organisationen, die dann auch ganz besonders schlampig mit den Daten umgehen oder da auch keine besonderen Maßnahmen getroffen haben und glauben, naja, machen das ja alles so im kleinen Rahmen und da geht es denn für sie nicht. Und da sehen wir jetzt erstmal keinen Grund dafür, da irgendwelche Ausnahmen zu schaffen. Der Brief soll enthalten alle zur Person gespeicherten Daten einzeln aufgeführt und gegebenenfalls mit allgemeinverständlichen Erläuterungen. So der Klassiker ist Datenanforderung. Wir haben folgende Daten über Sie gespeichert und dann kommt so eine halbe Seite irgendeine hexadezimal kodierte Zahlenfolge. So ist das nicht gedacht, sondern es soll also schon erläutert werden, welche Datenfelder das sind und ja, tatsächlich einen Hinweis darauf geben, was das für Daten sind, aus welchen Quellen die möglicherweise kommen, auch wie sie verarbeitet werden. Das müssen wir alles noch im Detail sehen, wie man sowas macht. Da wäre es auch vielleicht ganz sinnvoll, mal Muster zu haben. Wer von euch Mitglied im CCC e.V. ist und schon mal eine Einladung zur Mitgliederversammlung bekommen hat, der kennt es, der weiß ungefähr, wie so ein Datenbrief aussieht. Ohne das irgendwie schon darüber nachgedacht zu haben, machen wir das, glaube ich, seit über 10 Jahren, dass wir mit den Einladungen zur Mitgliederversammlung eine kleine Übersicht schicken, welche Daten in der Mitgliederdatenbank gespeichert sind. Und viel mehr wollen wir eigentlich nicht. So, es ist wirklich einfach, dass die Leute eine Idee kriegen, okay, das sind die Daten. Jetzt komme ich, oder ich nehme es gleich auch schon ein bisschen vorweg, ein wichtiger Kritikpunkt, der dann kam, okay, wenn denn aber jetzt diese Daten durch die Gegend geschickt werden, ist es ja eigentlich auch möglicherweise wieder eine Datenschutzverletzung, weil die Daten, ein Brief kann irgendjemand anders lesen, die E-Mail kann abgefangen werden, dann bekomme ich ja einen ziemlich umfassenden Einblick in das Leben von jemand, wenn er denn diese Datenbriefe bekommt und ich lese die und sagt, okay, eine Möglichkeit wäre, dass wir dann die tatsächlichen Datenfelder, also die Inhalte der Datenfelder, dann nur mit Kreuzchen versehen oder mit Sternchen oder so. Das wäre eine denkbare Lösung. Dann habe ich aber trotzdem noch einen Überblick, welche Daten, also welche Felder, also ich weiß, Name, Vorname, Anschrift, meine letzten Einkäufe, Kreditkartennummer, was auch immer, ist gespeichert. Aber ich sehe natürlich nicht die konkreten Datenfelder. Und damit wäre dieses Argument eigentlich auch schon sofort erledigt. Und wenn ich denn entsprechende Nachfrage habe, könnte ich mich an die Firma wenden und sage, okay, hier, ich bin es und auf Anforderung. Oder möglicherweise die Firma sagt, okay, Sie können sich dann auf einer Webseite die Sachen dann anschauen. Das kann man alles im Detail sehen. Eine ganz wichtige Sache, auch gerade im Zusammenhang mit Auskunftteilen, Sachen wie Schufa, Infoscore und sowas, ist, dass wir auch versuchen wollen, berechnete oder sagen wir mal, flüchtige Daten, also Daten, die jetzt eigentlich nicht zu meinen Stammdaten gehören, also zu meinen eigentlichen Kundendaten gehören, sondern Daten, die sich auch im Zusammenhang ergeben. Also eine Sache ist zum Beispiel das Geoscoring, was gern mal gemacht wird, oder irgendwelche Bonitätsabfragen, Sachen, die benutzt werden, um, wie es schön heißt, automatisierte Einzelfallentscheidungen herbeizuführen, die eigentlich nicht zulässig sind. Also einfach so Sachen, die in so ein Profil mit reinfließen. Und da wollen wir natürlich auch, dass diese Grundlage dafür, für diese Berechnung oder für dieses Zustandekommen der Daten, dass das auch entsprechend erläutert wird. Ganz wichtig ist natürlich stattgefunden oder geplante Übermittlung von Daten, dass wir also in den Datenbrief auch reinschreiben, okay, wir haben im letzten Jahr Daten von Firma XY bekommen und wir haben das auf dieser Grundlage oder aufgrund dieses Gesetzes oder Vertrag mit der Firma haben wir die Daten weitergegeben. So. Das wäre auch ganz wichtig, dass es in diesem Datenbrief drin steht. Damit ich auch eine Möglichkeit habe, entsprechend da zu agieren, soll der Brief auf jeden Fall auch eine einfache Möglichkeit enthalten, einen Widerspruch einzulegen oder auch Daten korrigieren zu lassen. Das würde natürlich in dem Fall ausfallen, wenn wir da nur Sternchen gedruckt haben. Dann sehe ich ja erstmal nicht, was da drin ist. Aber zumindest soll es irgendwie einen klaren Kontaktkanal geben, dass ich sagen kann, okay, da ist dann eine E-Mail-Adresse drauf, Telefonnummer, irgendeine Postanschrift, wo ich mich dann direkt hinwenden kann, am besten noch auf der Rückseite noch kurzer Vordruck mit Kreuzchen machen, bitte lösch meine Daten, weg damit, brauchen wir nicht mehr. Dass es eine ganz, ganz einfache, niederschwellige Möglichkeit gibt, da Widerspruch einzulegen oder die Löschung der Daten zu veranlassen. Der Datenbrief soll versendet werden auf Papier, im Zweifelsfall. Idealerweise natürlich per E-Mail, gerade, also wir leben ja im elektronischen Zeitalter und immer mehr Geschäfte werden einfach elektronisch abgewickelt, das heißt Internetbestellungen, irgendwelche Sachen, Firmen, die einfach eine E-Mail-Kontaktmöglichkeit haben, dann soll das natürlich gewählt werden. Wenn ich irgendwo ja ohnehin registriert bin bei irgendwelchen Portalen auf Kundenseiten oder sowas und habe da schon eine Profilseite, dann kann ich natürlich auf dieser Profilseite diese Daten auch anzeigen. So, dann reicht es, dass ich vielleicht einmal im Monat angeschrieben werde. Ja, gleich. Ja, das haben wir, genau. Das ist eigentlich relativ einfach zu verschlüsseln und auch recht sicher zu verschlüsseln. Wäre eigentlich mit das Einfachste, eben auch dann wirklich den Inhalt der Daten anzuzeigen, ohne dass es drin gewesen wäre. Wir haben im Datenbrief vorgesehen oder im Konzept für den Datenbrief vorgesehen, dass Firmen auch einen Zugangskennung oder sowas zu irgendeiner Profilseite schicken können. Da haben wir natürlich das Problem, dass wenn jemand diesen Brief liest, dass er dann auch wieder die das Profil einsehen kann. Das heißt, man müsste das dann wieder verknüpfen mit irgendwelchen Daten, die nur demjenigen bekannt sind, wie irgendwie Kontonummer noch dazu oder sowas, dass man noch eine zusätzliche Sicherheitsabfrage macht. Grundsätzlich aber ja, das ist auf jeden Fall vorgesehen und es würde natürlich auch jede Menge Papier sparen und würde den Firmen auch insgesamt viel Aufwand beim Versand sparen. Das ist auf jeden Fall vorgesehen, genau. Man kann diesen Datenbrief, also der muss nicht explizit einmal im Jahr geschickt werden als formale Information extra gesondert, sondern die Idee ist, dass man dann auch einfach beim jährlichen Rechnungslauf oder bei jeder 12. Monatsrechnung mit beilegt als Übersicht, das ist denkbar. Man kann es natürlich auch noch mit einem netten Anschreiben machen. Die Firmen sind also nicht gezwungen, da jetzt so einen ganz hässlichen formalen Brief zu machen, sondern es könnte auch eben, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich noch für uns interessieren oder wir wollen uns mal wieder melden und hier sind übrigens Ihre Daten und schauen Sie mal, ob das alles in Ordnung ist. So, man kann es also auch als Firma sehr positiv nutzen. Ganz wichtig dabei ist, dass für die Zustellung des Datenbriefs dürfen keine neuen Daten erhoben werden. Das heißt also, wenn ich bei einer Firma irgendwo bin und die nichts von mir haben, also keine Kontaktmöglichkeit haben, dann brauchen sie mir auch keinen Brief zuzustellen, so, weil sonst müssen sie ja extra dazu wieder Daten erheben und das ist ja Quatsch, das wollen wir nicht. Also, sondern das ist eben nur dann natürlich möglich, einen Datenbrief zuzustellen, wenn es auch einen Kommunikationskanal zu mir gibt. Kann man jetzt noch drüber diskutieren, wenn ich jetzt nur eine Telefonnummer habe, ob es denn okay ist, anzurufen und sagen, wir haben irgendwie einen Datenbrief, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Bei einer Mobiltelefonnummer könnte man vielleicht überlegen, ob man eine SMS schickt und sagt, übrigens, lieber Kunde, wir haben hier die Daten. Ist eine Sache, können wir im Detail diskutieren, haben wir jetzt erstmal offen gelassen, wissen wir nicht, vielleicht ist es sinnvoll, vielleicht nicht. Wahrscheinlich ist es auch sinnvoll, ein paar Ausnahmen zu schaffen. Wir haben bewusst am Anfang möglichst wenig Ausnahmen zugelassen oder vorgesehen in dem Konzept. Jetzt im Rahmen der Diskussionen in den letzten Monaten hat sich gezeigt, dass natürlich ein paar Sachen auf jeden Fall sinnvoll sind. Das sind Sachen, die aus gesetzlichen Gründen archiviert sind, also hauptsächlich fürs Steuer, fürs Finanzamt, Sachen, die einfach 10 Jahre lang irgendwo archiviert werden müssen. Wir würden sowas nennen passive Daten. So, und da brauchst du natürlich auch noch eine sehr feine Abtrennung oder sehr feine Definition davon, was sind eigentlich aktive Daten und was sind passive Daten. Das heißt also passive Daten, die irgendwo ausgedruckt im Ordner abgeheftet sind, die einfach nicht mehr in diesem täglichen Datenverarbeitungsvorgängen drin sind, da können wir sagen, ja okay, dann liegen die halt irgendwo im Archiv, auch bei, keine Ahnung, als PDF exportierte Sachen kann man sagen, okay, die legt man halt irgendwo ab, aber die Idee ist, dass sie eben nicht mehr in dieser automatisierten Datenverarbeitung drin sind und nicht mehr im täglichen Geschäft abrufbar sind. Das ist eine schwierige Definition, das wissen wir. Es gibt aber auch schon im Datenschutzrecht Ansätze dafür, sowas zu beschreiben. Und da muss man gucken, ob man vielleicht davon Sachen übernehmen kann. Ganz klar, Daten, durch deren Weitergabe die Rechte anderer Personen verletzt werden, ist ähnlich wie beim Informationsfreiheitsgesetz, werden davon ausgenommen. Das heißt also bei irgendwelchen, Sachen, die... wo einfach noch von anderen Personen Daten irgendwie mit verknüpft werden mit meinem Profil, da muss man dann schauen, dass die dann entsprechend davon ausgenommen sind, wenn die nicht was unmittelbar mit diesen Daten zu tun haben. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ganz klar ausgenommen sind auch Sachen, die der Strafprozessordnung unterliegen, also Ermittlungsakten und sowas. Das heißt also, die Polizei müsste mich in einem laufenden Ermittlungsverfahren nicht im Rahmen des jährlichen Datenbriefes darüber informieren, dass sie... gegen mich gerade geheim ermittelt oder so. Wir glauben, dass das für Unternehmen schon ein sehr großer Aufwand wird. Das wissen wir auch. Wir wissen auch aus Gesprächen mit großen, zum Beispiel Versicherungsunternehmen, das ist auch ein interessanter Punkt. Also das Thema ist da schon auch, wird ernsthaft diskutiert und so ernsthaft diskutiert, dass sie auch schon einen Preis sagen können. Es wird nämlich ungefähr 3 Euro pro Kunde kosten. Wenn man bei einem durchschnittlichen Unternehmen jeden Kunden einmal im Jahr per Brief darüber informiert, davon sind ungefähr 50 Cent für Druck und Porto und die anderen 2,50 Euro sind für die ganzen Verfahren, die damit zu tun haben, also sprich, ich muss ja irgendwie so ein IT-Verfahren aufsetzen, muss das irgendwie in meinen SAP einbauen oder was auch immer ich da habe und muss dann muss einen Juristen bezahlen oder einen Juristen haben, der diesen Brief schreibt und formuliert. Ich muss natürlich auch diese ganzen Widersprüche und Änderungswünsche dann handeln entsprechend. Und sowas wird Pi mal Daumen ungefähr 3 Euro kosten bei großen Unternehmen. Vor allem am Anfang, später wird es entsprechend weniger werden. Viel mehr Kunden werden in Zukunft auch über E-Mail zu erreichen sein. Das heißt, es wird dann auch irgendwann vielleicht in Richtung 1 Euro pro Kunden gehen. Aber das ist wunderbar. 3 Euro pro Jahr ist einfach mal ein interessanter Wert. Das ist ein Preis dafür, für Daten. Damit kann man einfach mal rechnen. Das ist mal eine interessante Größenordnung. Sagt man so, okay, das kostet die Firmen einfach 3 Euro pro Jahr pro Kunde, diese Daten zu haben. So, und dann kann ich mal überlegen, wenn ich jetzt kein aktives Geschäftsverhältnis mehr mit ihm habe, lohnt sich das denn noch für mich, diese Daten aufzubewahren oder nicht? Und genau das ist eigentlich das Ziel des Datenbriefes, dass man überlegt, dass man diese Abwägung macht. Lohnt sich jetzt noch, diese Daten aufzuheben, oder wird es für mich, oder ist es für mich einfach eine sinnlose Ausgabe, weil der jetzt eh schon seit 2 Jahren nichts mehr gekauft hat und, keine Ahnung, vielleicht auch gar nicht mehr existiert oder wie auch immer. Für Unternehmen könnte es auch deswegen interessant sein, weil sie natürlich schon auch die Datenmengen, die sie da haben, dann mal überprüfen können, kritisch überprüfen können. Es war so, dass natürlich der Speicherplatz nichts kostet. Eigentlich, letztendlich sind es aber doch wieder Prozesse, die damit einhergehen, sei es nur Backups oder unnütze Werbung, die rausgeschickt wird. Ja, möglicherweise wird ja auch dann konzernintern oder firmenintern noch Geld gespart, wenn einfach weniger Daten vorhanden sind. Und ganz wichtiger Punkt ist natürlich für uns auch wichtig, dass man erstmal in den Firmen diese Prozesse anstößt, überhaupt mal über den Sinn von dieser langen Datenhaltung zu diskutieren. Also dass man wirklich überlegt, jedes Mal, wenn es darum geht, Kundendaten zu erhalten oder aufzubewahren oder irgendwas damit zu tun, dass man überlegt, okay, nach welchen juristischen Grundlagen machen wir das eigentlich? Was gibt uns das Recht dazu, diese Daten aufzubewahren oder damit was zu tun? In vielen Firmen macht man sich da nicht so viel Gedanken drüber, sondern sagt man, ja, das sind halt Kundendaten und gucken wir mal und schon okay, und wir haben die halt und wird die Kunden ja auch nicht stören. Aber es wird einfach wenig darüber nachgedacht, was für gesetzliche Löschfristen gibt es, welche Informationspflichten neben dem möglicherweise kommenden Datenbrief gibt es, was muss ich da sonst noch einhalten? Und letztendlich, das habe ich schon gesagt, so ein Datenbrief könnte auch ein interessanter Anlass sein für eine Firma, mal wieder einen positiven Kundenkontakt aufzunehmen und sagen, okay, lieber Kunde, schön, dass es Sie gibt. Und wir nehmen das mal wieder als Anlass, uns zu melden. So, das heißt natürlich nicht, dass der Datenbrief jetzt eine Einladung sein soll, hemmungslos dann noch ein Riesenpaket mit Werbung zuzuschicken. Das muss natürlich im Rahmen bleiben. Müssen wir schauen, ob es entweder die Praxis hergibt oder ob das gesetzlich geregelt werden muss, was die Firmen dann mit dem Datenbrief ehrlich noch mitschicken dürfen oder nicht. Ich interpretiere das mal als Frage.
Richtig. Mich würde mal interessieren, inwieweit du nicht auch damit einig gehst, dass beispielsweise Freemailer, die eigentlich nur die E-Mail-Adresse bräuchten und aber entgegen des Prinzips der Datensparsamkeit auch die Postadresse erheben, um anschließend damit fröhlich Handel zu treiben, wäre es nicht in dem Sinne eine gute Idee, dass man sagt, dass der Datenbrief dann per Briefpost versendet werden muss, wenn die Postadresse vorliegt und auf die Art und Weise nicht nur binär entschieden wird, Daten speichern oder nicht, sondern zusätzlich auch ein eingebauter Reiz für Datensparsamkeit mit da drin ist. Und noch eine Verständnisfrage zum Vorgang. Wenn jetzt eine Firma von einem Adressdealer einmalig einen Adressensatz mietet, damit ein Mailing rausschickt, wer ist dann Datenbrief verpflichtet? Ist das nur der Adresshändler, der dann sagen muss, wir haben eure Adresse vermietet an? Oder ist darüber hinaus auch derjenige, der dieses einmalige Mailing rausschickt, verpflichtet, dem einen Datenbrief beizulegen und zu sagen, wir haben die gemietet von Firma so wie noch?
Zum ersten, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt oder eine Sache, wo man natürlich drüber nachdenken könnte. Wir wollten es an der Stelle aber nicht zu kompliziert machen und müssen auch sagen, dass wir uns auch darüber im Klaren sind, dass wir mit dem Datenbrief nicht den Umfang der einzelnen Daten reduzieren, sondern nur die Anzahl der Datensätze. So, das ist nur die Anzahl der gespeicherten Kundendatensätze bei Firmen, weil einfach jeder Kundendatensatz, egal wie lange er ist, also gut, wir haben natürlich nachher, wenn ich dann den Maxi-Brief verschicken muss für die Kundendaten, dann ist es natürlich schon noch ein Unterschied, als wenn ich nur irgendwie einen kleinen Infobrief verschicken muss. Insofern, ja gut, aber jetzt ob Adresse oder nur E-Mail-Adresse, also Postanschrift oder E-Mail-Adresse. Okay, könnte man drüber nachdenken, aber ich fürchte mal, dass so eine Maßnahme auch jetzt nicht unbedingt der Akzeptanz des Datenbriefs in der Politik und in der Wirtschaft förderlich ist. Aber ja, nee, es ist schon richtig, genau. Sag mal noch kurz ein Stichwort, was die zweite Frage war. Adressvermietung, genau. Wir haben ja noch das einerseits das Problem des Listenprivilegs im Datenschutzrecht, was also diesen klassischen Datenhandel, Adresshandel angeht. Das ist ein Punkt, da haben wir uns ehrlich gesagt noch keine Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich wäre es aber sinnvoll, wenn die Firma, die die Daten vermietet, entsprechend in einem jährlichen Datenbrief sagt, okay, wir haben die Daten im Laufe des Jahres an die Firmen vermietet. Wobei ich meine, dass die meisten Firmen die Daten vermieten. Also vermieten heißt in dem Sinne, dass man, glaube ich, die Daten ja nicht mal bekommt, sondern man sozusagen lässt das Mailing nur, also das Mailing wird dann über den Vermieter, da gibt es verschiedene Modelle, ja. Aber da wäre natürlich klar, aus Sicht des Vermieters wäre es denn sinnvoller zu sagen, okay, der kriegt die Daten gar nicht erst, sondern
es gibt aber auch durchaus die Praxis, wo der Kunde die Daten kriegt und dann
selbst ist richtig. Oder sowas, ja. Das ist richtig, ja. Nee, aber um das Detail haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht noch zu viel durcheinander geht, aber wir machen einfach mal. Wir hatten das Mikro gerade, oder?
Ich habe noch ein kleines Argument gegen diese Auskunftspflicht per Post. Und zwar habe ich mir gerade letzte Woche bei einem großen Lebensmitteldiscounter eine SIM-Karte geholt, um anonym ins Internet zu kommen. Und der große Vorteil bei denen ist eben, dass die Adressverifikation per Post nicht durchführen und dass du daher anonym ins Internet kommst, ohne dich per Post identifizieren zu müssen. Und das würde dann wegfallen, wenn die feststellen würden, dass es deine Adresse gar nicht gibt.
Ja.
Also du bist ja nicht verpflichtet, korrekte Adressdaten anzugeben, wobei GMX zum Beispiel direkt nach der Anmeldung eine Postkarte an dich schickt, um zu gucken, ob es dich wirklich gibt. Aber das machen eben nicht alle.
Ja, also das wäre natürlich nochmal ein mögliches Argument gegen Datenbrief, dass man sagt, okay, man würde einfach so Sachen manifestieren. Andererseits ist es so, dass der Datenbrief ja auch dann erst nach einem Jahr kommt und dann es möglicherweise auch egal ist.
Ja, ich halte von diesem Zwang, wenn die Postadresse vorliegt, auch nicht so viel, dass dann das wirklich über die Postadresse machen zu müssen. Also ich kann mir relativ viele Fälle vorstellen, wo ich als Kunde einfach irgendwie gar nicht einen Brief haben möchte, was weiß ich. Irgendein Online-Shop, wo ich mal irgendwie gekauft habe, der hat natürlich meine Postadresse auch. So, aber der kann mir auch einfach eine Mail schreiben und sagen, ja, wir müssen irgendwie noch ein bisschen Daten von dir speichern, Entschuldigung. Also das ist irgendwo eher unnötig dann.
Ich muss mal ganz kurz hier gucken. Ja, okay, das komme ich noch zu. Ganz kurz noch die eine Sache, wie wir sowas eigentlich durchsetzen wollen oder wie wir glauben, dass eine Möglichkeit wäre. Also natürlich ist das schon ein bürokratischer Mehraufwand, ganz klar. Sowas muss auch kontrolliert werden. Dazu brauchst du Aufsichtsbehörden, also sprich Datenschutzbeauftragte, Bundesdatenschutzbeauftragte, Landesdatenschutzbeauftragte, die aber auch unabhängig vom Datenbrief auf jeden Fall gestärkt werden müssen. Wir brauchen mehr Personal und vor allem auch bessere Sanktionsmöglichkeiten. Eine von diesen Sanktionsmöglichkeiten, die uns derzeit fehlt, ist die persönliche Haftung des Geschäftsführers. Derzeit ist es so, dass wenn eine Firma einen Datenschutzverstoß begeht, dass dann die Firma haftet. Und die Firma kann sich das dann vom Geschäftsführer oder vom Verantwortlichen, kann ihn in den Regress nehmen. In der Regel passiert es aber nicht. Bei der Bahn zum Beispiel, großer Fall, ist es nicht passiert, meines Wissens, oder nur im ganz kleinen Rahmen. Wichtig ist es, dass, um generell Datenschutzverstöße besser ahnden zu können, dass erstmal der Geschäftsführer von einer Firma, von einer GmbH meistens, als erstes mal gegriffen wird und der kann sich das dann von seiner Firma wieder erstatten lassen. So, also dass man diese ganze Geschichte umkehrt, aber dass man einfach erstmal eine greifbare Person hat, die dafür verantwortlich ist und dass es nachher nicht dann wie aus der Portokasse von der Firma bezahlt wird und es dann keiner gewesen war. Sondern dass es einfach eine klar benannte Person gibt, die bei Datenschutzverstößen haftet. Und letztendlich soll das Ganze ja auch sein, um die Verbraucher ein bisschen darauf zu trainieren, um mal zu gucken, welche Firmen oder wie gehen die Firmen, mit denen ich zu tun habe und die Behörden eigentlich mit meinen Daten um. Die werden anfangen, kritische Fragen zu stellen. Die Verbraucher werden mit Sicherheit besser auf ihre Daten aufpassen. Und das führt natürlich dazu, dass die Verbraucher auch ein entsprechend anderes Datenschutzverhalten oder eine andere Transparenz von Firmen erwarten, die mit personenbezogenen Daten zu tun haben. Genau, ansonsten, ich bin jetzt eigentlich so mit den Sachen durch. Ich habe jetzt so ein paar Sachen Kritik, die jetzt im Laufe der letzten Wochen zu uns gekommen ist, aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal Fragen von euch durch und möglicherweise haben sich dann einige der Kritikpunkte dann auch schon erledigt.
Jo. Wie stellt ihr euch die Löschung der Daten aus Backups vor? Also jetzt speziell der Kundendaten. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Unternehmen hingehen wird und sein Backup aufmachen wird, um Kundendaten von Kunde XY zu löschen.
Ja, das ist tatsächlich so vorgesehen. Also es gibt den der Klassiker, wenn man über Datenlöschen spricht, ist, dass die einen sagen, als gelöscht markiert. Und in der Datenschutzpraxis heißt, die Daten unwiederbringlich vernichten. Das wäre schon das, was damit gemeint ist. Aber das ist natürlich eine Sache, die sogar unabhängig ist vom Datenbrief, die wir haben. Also es gibt ja jetzt schon auch Löschfristen, die vorgesehen sind oder die Firmen vorsehen sollten. Und nach diesen Löschfristen müssen die Daten auch gelöscht werden. Und das sollten die Firmen auch tun. Und man sollte natürlich die Daten auch so löschen, dass selbst wenn die Festplatten danach irgendwie bei eBay auftauchen, diese Daten da trotzdem nicht mehr drauf sind. Aber das ist eine Sache, die jetzt unabhängig ist vom Datenbrief.
Ja, danke. Ich finde die Idee, also die Grundideen, die du am Anfang skizziert hast, finde ich durchaus unterstützenswert. Einerseits eben mir die Möglichkeit zu geben, überhaupt erstmal zu wissen, wo meine Daten sind. Und die zweite Sache, insgesamt die Datenhaltung zu verteuern für die Firma. Das sind Sachen, mit denen ich sehr sympathisiere. Ich habe nur ein einziges Problem. Ich habe keinen Bock auf Datenbriefe.
Okay, dann gehe ich mal kurz rein. Wo haben wir es? Okay, und ein letzter Punkt, kam natürlich auch in der Diskussion, was ist, wenn ich mal doch mal bei Beate Use oder irgendwo bei irgendeinem Pornoversand, was auch immer, was bestellt habe oder mich irgendwo mal da angemeldet habe, bekomme dann jedes Jahr einen Brief und wie peinlich ist das denn? Ganz klar, wir müssen natürlich ein Opt-out vorsehen, das heißt, ich kann einfach mit einem einfachen Häkchen bei der Anmeldung oder irgendwo kann sagen, okay, ich verzichte auf den Datenbrief und dann, wenn ich weiß, okay, die haben das und dann... Ja, aber überleg doch mal, was das denn für eine Überraschung ist. Irgendwie Behörde XY, lieber, wir haben hier übrigens Daten über Sie. Ja. Dann kannst du mal sicherheitshalber alle Firmen abtelefonieren und sagen, dass du keinen Datenbrief willst. Nein, also das ist natürlich, aber gerade ja, mit dieser Überraschung, also das ist ein, sag ich mal, also wir wollen den Bürger auch beglücken, wir wollen ihn ein bisschen zu seinem Glück zwingen damit einfach. Ja, das wohl.
Wäre ein Opt-out nicht wieder ein Weg, um das komplett wieder ad absurdum zu führen? Ich meine, heute, wenn man mal online shoppt, man klickt immer diese Datenschutzerklärung an, weil ohne kommt man ja gar nicht weiter.
Ja, aber da gibt es ja auch, also da gilt das Gleiche wie bei der Zustimmung für die werbliche Nutzung der Daten oder für Markt- und Meinungsforschung, dass es auf jeden Fall tatsächlich freiwillig ist. Also das mit dem Zustimmen zu den AGBs, Datenschutzbestimmungen, ist das eine. Das andere ist aber der Nutzung der Daten für Markt- und Meinungsforschung, oder wie das so schön heißt, also für Werbung. Die ist freiwillig, die muss freiwillig sein und das ist ein klarer Datenschutzverstoß, wenn es nicht freiwillig ist. Und genauso wäre es mit dem Opt-out auch oder mit dem Verzicht auf die Informationspflicht, dass die natürlich entsprechend auch freiwillig sein muss. Das hat sich aber gerade in den letzten Jahren auch durchgesetzt bei den Firmen, nachdem auch Verbraucherschützer und Datenschützer abgemahnt haben, bei Firmen, die das dann, die diese Einwilligung oder die Möglichkeit der Teilnahme von der Einwilligung in die Nutzung der Daten abhängig machen. Das ist in der Praxis, glaube ich, kein Problem mehr.
Nochmal zwei Hinweise von mir. Ich muss dazu sagen, ich komme aus dem Direktmarketing, also all die bösen Sachen, die ihr so diskutiert, die mache ich jeden Tag, es tut mir leid. Nochmal kurz zur Klarstellung, wie das mit der Vermietungsgeschichte läuft. Tatsächlich ist es also ich glaube, dass die Daten, die dann zum Kunden übermittelt werden, das ist wirklich die absolute Ausnahme, weil da gerade nach den Datenskandalen werden da so die Köpfe abgehackt, das, glaube ich, macht keiner mehr. Wie das tatsächlich läuft, ist also, dass die verantwortliche Stelle, diejenigen, die Daten erheben, demjenigen, der die Daten haben möchte, zur Verfügung stellen, und zwar blind, der sieht die also nicht, ich mache, was weiß ich, mein Mailing oder meinen Katalog, gebe das quasi in die Druckerei, die kriegen die Daten, das ist jetzt der verkürzte Weg, die kriegen die Daten von dem Eigner dieser Adressen, der druckt die da drauf, das Ding geht raus. Wir bekommen zum Beispiel jedes Mal, wenn wir so eine Aktion machen, Anrufe von den Leuten, die sagen, wo habt ihr meine Daten her und ich will keinen Katalog mehr haben, bitte löschen Sie meine Daten. Und wir müssen natürlich sagen, ich habe deine Daten gar nicht, ich kann die gar nicht löschen. So. Das ist das alte, sowohl das alte als auch das neue Verfahren. Jetzt im neuen Bundesdatenschutzgesetz, und ich muss dazu sagen, die Situation ist ziemlich beschissen, was das neue Bundesdatenschutzgesetz angeht, auch im Deutschen Direktmarketingverband, weil keiner so richtig weiß, was er jetzt eigentlich machen soll. Also auch, ich rede da auch viel mit Juristen drüber, die dann den Auftrag haben, das mal zu prüfen. Und der Jurist, das kennt man ja, noch bevor der Guten Morgen sagt, sagt er erstmal, ja, kommt drauf an. Also keiner weiß da so richtig, was er machen muss. Gerade geht es um den Paragraphen Bundesdatenschutzgesetz, Paragraph 28. Das ist nochmal für die Vermietung auch nochmal ganz wichtig. Da steht nämlich jetzt seit Neuestem drin, dass im Augenblick der Ansprache für Werbezwecke muss die verantwortliche Stelle genannt werden. So, das heißt, wenn ich jetzt einen Katalog verschicke und zum Beispiel, ich will alle Kunden vom Otto-Versand mal meinen Katalog schicken, dann sage ich dem Otto-Versand, gib mir deine Adressen, der sagt, es kostet so und so viel. Und dann muss in meiner Werbung drin stehen, ich habe deine Adresse vom Otto-Versand bezogen.
Und da können Sie sich auch beschweren entsprechend.
So. Das führte dann sofort natürlich bei den Eignern dazu, dass die Daten nicht mehr weitergeben wollen. Das liebste Beispiel ist natürlich immer Beate Uhse. Beate Uhse will nicht, dass in den Briefen von Otto wiederum drinsteht, ich habe deine Adresse von Beate Uhse. Ne? Denn wer macht diesen Brief auf? Am Ende macht den Brief, der an die Frau geht, macht der Mann auf und der liest unten drunter, liebe Frau, Ihre Daten habe ich von Beate Uhse und der Mann fragt sich jetzt gerade so, jetzt blöd. So, das führte nicht nur dazu, dass solche Kameraden wie Beate Uhse die Daten tatsächlich nicht mehr weitergeben, sondern in der Tat auch Otto Versand jetzt relativ kurzer Zeit gesagt hat, wir stellen den Datenhandel komplett ein. Allein auf Basis von dieser Verpflichtung, ich glaube, das ist 28 Absatz 4, wo drin steht, die verantwortliche Stelle ist anzugeben oder ist dem Empfänger kenntlich zu machen, whatever. Ja, natürlich. Ich glaube, dass dieser Datenbrief sofort und so massiv, und ich bin seit Jahren im Direktmarketing und ich kann das, glaube ich, wirklich ein, das wird sofort dazu führen, dass massiv die Bundesrepublik ihre Daten los wird. Also es werden zukünftig die Preise auf eBay für Festplatten sehr, sehr fallen, denn der Markt wird überschwemmt werden von alten Platten. Niemand will seinen Leuten mitteilen, welche Daten wo überall gespeichert werden. Man muss auch dazu sagen, die Anzahl der Firmen oder Unternehmen, die Daten tatsächlich speichern und bei sich halten, ist wesentlich kleiner als die Anzahl derer, die Daten dann verarbeiten. Deshalb glaube ich, läuft es am Ende auf jeden Fall darauf hinaus, dass nur derjenige einen Datenbrief verschicken muss, der tatsächlich Daten hat und nicht richtig, der irgendwann Daten mal nur gelutzt, verarbeitet ja hat. Das würde nämlich genau umgekehrt dazu führen, dass alle die Daten behalten müssen, um diesen blöden Datenbrief zuzuschicken. Ne? Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir wollen.
Richtig.
Noch ein anderer Hinweis. Wir müssen immer, glaube ich, wenn wir davon reden, dass wir Leute darüber informieren, welche Daten wo gespeichert werden, beachten, dass wir nicht die große Masse der Republik sind. Vor allen Dingen nicht diejenigen, die in diesen ganzen bösartigen Direktmarketing-Aktionen im Blickpunkt stehen. Die großen Versender, die großen Datenhändler, das sind so Kameraden wie Schober zum Beispiel, die großen Versender sind die Banken, die Sparkassen, die verdammten Apotheken, all sowas. Und die schicken Sachen an Leute, die selber überhaupt gar keine Ahnung von diesem ganzen Datengedöns haben. Ich würde sehr dafür werben, dass der Datenbrief in seinem Gesamtkonzept so darauf ausgelegt ist, dass das für den Empfänger verständlich ist. Also allein schon ein Einzelfeld, Wenn ihr in meiner Datenbank seid, lege ich für euch nur bestimmt 250 Felder quasi an, für jede Einzelperson. Ich kann nicht 250 Felder angeben und was, selbst wenn da nur ein X steht, sondern ich würde dringend, dafür werbe ich halt die eigentlich für ganz gut, dass man einen Katalog aufmacht, folgende beispielsweise Felder fallen unter folgende Kategorie und diese Kategorie muss angezeigt werden. Also zum Beispiel Daten in Bezug auf deinen Namen, deine Postanschrift, dein Einkommen, genau. Kraftfahrt und so weiter.
Ja, ja, genau, absolut solche richtig. Ja. Also wir haben, genau, wir haben natürlich auf der anderen Seite wieder das Problem hier mit dem Verfahrensverzeichnis, dass wenn wir es, sag ich mal, zu allgemein oder zu viel Möglichkeiten lassen oder zu viel Bündelung zulassen, dann kommen dann so Sachen wie allgemeine Sachen, wie hier im Verfahrensverzeichnis sind. Wir müssen da versuchen, so eine Balance zu machen. Also, dass wir
ja, aber das kann man ja katalogartig quasi machen. Und letzter Hinweis, genau. Dann höre ich auch auf quasi ja. Zu reden. Wir können jetzt, das glaube ich auch, wir können jetzt wirklich in Vorlage gehen mit einer guten Diskussion, denn die Situation, was das aktuelle Bundesdatenschutzgesetz angeht, ist so eigentlich aus meiner Sicht so verfahren, dass sich das garantiert ändern wird. Also ich gebe dem Ding keine 5 Jahre, dann wird das wieder eine Revision erleben. Im Moment ist es so, also wie gesagt, wenn man mit Juristen darüber spricht, dann sagen die auch, ja, das Ding, das ist schon formulierungstechnisch so schlecht gemacht, handwerklich so schlecht gemacht, das geht gar nicht, was da drin steht. Also allein der Konflikt schon zwischen Aufbewahrungsfrist der Daten, 10 Jahre, und ich muss sie aber löschen. Das ist schon schwierig, weil das auch nicht geregelt ist. Aber das ist schon sprachlich so schlecht, das Ding wird platt gemacht werden in, was weiß ich, 5 Jahre oder irgendwie so. Wir können jetzt diese Lücke füllen, indem wir solche Dinge vorschlagen. Ich halte das für eine fantastische Idee, weil das erstens natürlich die Transparenz herstellt und zweitens sofort dazu führt, dass diese ganzen Berge abgeschmolzen werden. Niemand will Datenbriefe verschicken. Ganz klar.
Genau. Bevor wir nochmal, weil wir haben irgendwie nur noch 10 Minuten, ich will nochmal ganz kurz noch erzählen, also die Kritik, die sonst noch kam, kurz abhaken. Teilweise haben wir sie auch schon. Also dass die Wirtschaft hat gesagt, okay, bürokratische Lasten, also es gibt da noch Diskussionen, ich gehe hier jetzt kurz durch, ihr müsst jetzt nicht, also bürokratische Lasten ja, aber eben auch nur dann, wenn die Firmen es tatsächlich als bürokratische Last sehen und es nicht als Chance sehen, auch wirklich einerseits ihre eigenen Prozesse in Ordnung zu bringen und andererseits, um diese positive Ansprache von Kunden auch möglich zu machen. Ein Argument war, okay, dann gibt sich jetzt viel Mühe, sammelt die Daten oder fragt verschlüsselt ab und danach gehen sie dann per Mail unverschlüsselt oder per Brief in irgendwelche Briefkästen. Also, ja, ist richtig, haben wir gesagt, okay. Man schreibt halt nur die Feldbeschreibung, das würde dann vielleicht so ungefähr aussehen, macht Sternchen dazu. Andere Sache ist, wie du schon gesagt hast, dass man versucht, es in Kategorien zusammenzufassen, nach so Katalogen auch absolut denkbar. Müssen so viele ganzen Wälder abgeholzt werden, so viele Briefe, ja, deswegen die Möglichkeit der elektronischen Kommunikation werden immer möglich. Letztendlich ist die elektronische Kommunikation für Firmen ja auf jeden Fall günstiger, als Papierbriefe zu verschicken und schont auch die Wälder. Ein Einwand, keine Ahnung, glaube im Heise-Forum oder sowas war, dass wenn ich jetzt mal irgendwo in einer Dorfpizzeria meine Pizza mit Kreditkarte bezahlt habe und da meinen Beleg habe, dann muss ich ja 10 Jahre lang einen Datenbrief bekommen. Stimmt natürlich nicht, weil erstens die gar keine Adresse von mir haben und zweitens der Kreditkartenbeleg entgegen langläufiger Annahmen auch nicht aufbewahrungspflichtig ist, sondern den muss ich einfach nur so lange aufbewahren, bis ich von der Kreditkartenfirma mein Geld bekommen habe, weil ich bekomme von denen mein Geld und auch nur den Beleg muss ich aufbewahren fürs Finanzamt. Und im Gegenteil, so einen kleinen Wisch, wo die Kreditkartennummer drauf ist und andere Daten, die gehören eigentlich sowieso möglichst schnell vernichtet. Von Peter Schaar kam so die grundsätzliche Kritik, ja, aber das ist ja alles noch nicht zu Ende gedacht und es geht ja nicht. Sagen wir, ja, nee, wissen wir, ist nicht zu Ende gedacht, ist in der Diskussion, aber deswegen ist jetzt noch kein Grund, das Konzept als solches abzulehnen, sondern wir würden uns wünschen, wenn es wirklich als Diskussionsansatz auch gesehen wird. Opt-out hatten wir schon gehabt. Ganz klar, offene Fragen sind, dass wir einerseits sinnvolle Ausnahmen schaffen, ohne neue Schlupflöcher aufzumachen. Dass wir sagen, okay, medizinische Daten, Patientendaten, E-Mail, also gesamte Kommunikation, also tatsächliche Briefverkehr, also jetzt sei es E-Mail oder Brief oder sowas. Verbindungsdaten sind natürlich davon ausgenommen. Bei Verbindungsdaten hatten wir es ja schon bei der Anfrage zur Vorratsdatenspeicherung, dass man sagt, okay, da sind möglicherweise auch Dritte von betroffen, ist also eine schwierige Sache. Kontoauszüge bekommen wir sowieso jeden Monat dazu. Also muss man schauen, was wirklich sinnvoll ist. Dann diese Trennung zwischen aktiven und passiven Daten, dass man sagt, okay, das sind Sachen, die sind wirklich archiviert, müssen irgendwo abgeheftet werden, einfach für die Steuerbehörden aufbewahrt werden. Da ist es dann natürlich auch wichtig zu definieren, was sind wirklich aktive Daten. Und diese Datendarstellung oder die Darstellung der Datenfelder, wie jetzt auch schon der Vorschlag kam, dass wir das versuchen, entweder in Kategorien zusammenzufassen oder wirklich zu sagen, okay, wir haben die konkreten Daten, aber wir schreiben nicht rein, was für Daten es sind. Also dass man das versucht, so mit Sternchen zu machen oder sowas. Oder möglicherweise ist es besser, das irgendwie nach Kategorien zusammenzufassen. Also dass man sagt, Anschrift oder Geburtsdatum. Das muss man aber auch sinnvoll, so sinnvoll machen, dass es nicht zu sehr zusammengedampft wird, dass dann nur steht, ja, wir haben Ihre Kundendaten gespeichert, Punkt. So, das ist, muss es einfach nennen. Ganz kurz noch, wie es weitergeht. Die ganze Sache ist im Februar, haben wir eigentlich öffentlich gemacht, dann ging es los, damit haben wir die Diskussion eröffnet. Für uns total überraschend, wir haben den Brief auch irgendwie erst ein paar Tage vorher bekommen, weil der irgendwo in einem Faxsystem irgendwie verschollen war, haben wir eine Einladung bekommen vom Innenministerium. Der Innenminister hat eingeladen zu einer Runde, unter anderem mit uns, aber auch Wirtschaftsvertretern und anderen Lobbyverbänden. Und da ging es einfach mal so um ein ganz ergebnisoffenes Treffen und jeder hat mal so seine Position erläutert. Die Schufa hat gesagt, wenn der Datenbrief kommt, können wir den Laden dicht machen. Das war natürlich so ein leichtes so. Okay. Ist ganz klar, die Wirtschaft hat ein Problem damit, das wissen wir, aber das ist auch der Sinn der Sache, dass sie ein Problem damit haben. Sonst würden wir das nicht machen, aber die Wirtschaft verdient teilweise auch sehr gut an den Daten. Insofern halten wir das nur für eine angemessene Gerechtigkeit. Wir haben jetzt gerade das politische Klima dazu, um sowas durchzuführen, um sowas zu fordern. Und deswegen wollen wir die Möglichkeit nutzen, diesen Drive, der jetzt da ist, politisch auch zu nehmen. Und deswegen bin ich jetzt auch hier. Leider haben wir jetzt gerade noch anderthalb Minuten für eine Diskussion. Aber die Diskussion ist erwünscht. Es geht weiter unter www.ccc.de/datenbrief. Da ist jetzt noch der erste Diskussionsstand von Ende Februar. Ich werde aber jetzt morgen, übermorgen oder sowas versuchen, die Folien von jetzt und wo auch die ganze Diskussion der letzten Monate mit eingeflossen ist, da auch entsprechend einzuarbeiten und die Seite zu aktualisieren, dass da auch so Punkte wie das Opt-out nochmal klar beschrieben sind, die Möglichkeit, diese Datenfelder zusammenzufassen, Kategorien zusammenzufassen, ohne jetzt die konkreten Daten in den Brief zu drucken, sind da drin. Und auf jeden Fall freuen wir uns über Kritik, Nachfragen unter datenbrief@ccc.de. Jetzt bin ich wirklich Punkt 1.